Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Kai.
Philipp.
Wir sind Staffel 2.
Staffel 2.
Episode 1.
Episode 1, das Imperium schlägt zurück.
Wie bei so einer guten Netflix-Serie.
Oh Junge,
aber
was bisher geschah.
Bevor wir hier richtig loslegen im neuen Jahr, will ich dir natürlich noch ein selbiges frohes Neues wünschen.
Ja, wenn ihr das hört, sind knapp 2 Wochen im neuen Jahr um. Dennoch kann man sich immer noch gegenseitig gratulieren zum neuen Jahr, dass man es reingeschafft hat. Philipp, ich habe gelernt, eigentlich, das ist aber jetzt mehr so anekdotal, eigentlich ist es wichtiger, dass man auch heute wieder rauskommt, als dass man gut reinkommt.
Ja.
Habe ich gelernt.
Ja, wenn du mittendrin einfach so stecken bleibst, dann so, deswegen man muss auch gut rauskommen aus dem neuen Jahr.
Genau.
Und darum gibt es ja auch jedes Jahr immer eine schöne dicke Party zum Jahresende.
So, weil wir es alle rausschaffen.
Ne? Und ich will auch gleich mit einer guten und einer schlechten Nachricht ins neue Jahr starten.
Ich hätte gerne zuerst die...
Gut, wir machen zuerst die gute Nachricht.
Schön,
dass du gewählt hast, Kai. Die gute Nachricht ist, der erste Titel des Jahres wurde bereits vergeben.
Ein Glück.
Und zwar an keinen geringeren als den FC Barcelona und Hansi Flick und Lamine Yamal. Denn
Hans-Dieter
hat
zugeschlagen.
Genau, also seine Mannen haben zugeschlagen. Mhm. Und zwar, ihr ahnt es richtig, in Saudi-Arabien. weil das ist sozusagen, wenn man auf die Karte guckt, ist das gleich um die Ecke von Spanien.
Spanien, Saudi-Arabien. Wer unseren letzten Instagram-Post gesehen hat, der weiß, wo Saudi-Arabien liegen
und
musste.
Und weil das nämlich um die Ecke liegt, wird der spanische Supercup in Saudi-Arabien ausgetragen. Supercup ist ja eigentlich immer Pokalsieger gegen Meister. Nur war es jetzt eben so, die Spanier übertreiben das ein bisschen. Da waren irgendwie die ersten 4 der Liga haben gespielt. Also Barca hat erst gegen Athletic Bilbao gespielt.
Wozu das?
Weiß ich nicht. Und Real hat gegen Atletico Madrid gespielt. Und die beiden haben dann jetzt im sozusagen Finale der Supercopa gegeneinander gespielt. Also mal wieder ein Klassiko zu Beginn des Jahres. Barca gewinnt selbiges, Kai. Soweit so
alles
gut. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Wir nehmen also auf an dem Montag.
Ja.
Und eben gerade ereilte uns die Nachricht, dass die Königlichen nach der Schmach auch gleich ihren Trainer rausgeschmissen haben.
Ja gut, ist ja konsequent, ne? Also wenn du dann ein halbes Jahr, glaube ich, mit Alonso.
Ja,
ein halbes Jahr, jetzt eine halbe Saison erlebst. Du bist 4 Punkte hinter dem Erstplatzierten, 2 Siege weniger in der Liga. Ne? Mhm. Also Supercopa ja davon losgelöst. Die verlierst du gegen genau jenigen Erzrivalen. Ich weiß nicht, was die Leute sich bei Real so gedacht haben, um ehrlich zu sein.
Ja, ich frage mich auch, welche Trainer jetzt noch auf dem Markt sind und wen du kriegst. Ne? Also wenn du jetzt mal so durch Europa guckst, ich habe jetzt auch spontan mir nicht überlegt, irgendwie wer es werden könnte, aber dachte mir auch so, ja, okay, also wie gesagt, 4 Punkte hinten. Supercopa ist sowieso ein unwichtiger Titel. Ne? Also lass den Mann noch mal ein Jahr arbeiten. Aber anscheinend
ist es nicht so unwichtig.
Und anscheinend lassen sie den Mann nicht ein Jahr arbeiten. Kai, aber ich glaube, ich habe so die leise Ahnung, dass Xabi Alonso nicht lange arbeitslos ist. Also ich glaube, zum Amt muss er nicht.
Meinst du, es gibt einen großen Ringtausch, Philipp?
Ob das ein Ringtausch wird, weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass Xabi Alonso zu seiner zweiten Wirkungsstätte im Sommer zurückkehren wird. Nämlich an die Anfield Road nach Liverpool.
Das ist spannend, dass du das sagst. Ich glaube, Vincent Kompany hat im Jahr 26, 27 zum Saisonwechsel auch schon gepackt. Nicht, weil er das will, sondern weil dann in der logischen Folge natürlich nur noch ein Verein bleibt. Für Xabi
Alonso. Ach so, du meinst, wenn das in Liverpool auch ein kurzer Aufenthalt wird, dass er dann...
Unter den großen Vereinen, wo er gespielt hat, kommt dann noch der FC Bayern.
So ist es.
Ja.
Ne, und seine Karriere begonnen hat er, glaube ich, bei... lass mich überlegen, ist es
Real Sociedad?
Es ist Real Sociedad, wie du sagst, genau.
Nicht, ja?
Genau, der Club, wo Zubimendi, Ødegaard und Mikel Merino gespielt haben.
Mhm.
Also dann hat er dann nur noch zwei Stationen, also Bayern und Real Sociedad offen.
San Sebastian.
Genau, Real Sociedad, San Sebastian.
Genau.
Und ja. Naja, nichtsdestotrotz, also ich sag mal so, ich würde schon mal eine Kiste Bier, würde ich schon mal setzen, dass Xabi Alonso entweder vor dem Sommer oder dann im Sommer Trainer in Liverpool wird.
Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. Ich würde dagegen setzen, weil mir die Kiste Bier lieb und teuer ist. Ja, nein, aber ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Also, dass Arne Slot nicht die beste Performance in Liverpool liefert,
ja.
Sie weiterhin in der Champions League sind, das ist ja schon mal gut, aber Meister nicht mehr werden können in der englischen Liga. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Verantwortlichen sich jetzt sagen, naja, Liverpool hat sich jetzt so leicht gefangen. Ich weiß nicht, ob die Verantwortlichen jetzt ein Spielsystem, was jetzt langsam funktioniert bei Liverpool, eintauschen gegen einen neuen Trainer, den sie wahrscheinlich gerne hätten. Aber jetzt funktioniert das System langsam wieder. Und wenn du da den Trainer tauscht, hast du auch wieder eine Rotation drin.
Ja.
Auch wieder ein,
genau, ne? Also Liverpool ist Vierter in der Premier League mit weitem Abstand auf Platz 3. Also das wird vermutlich nichts, aber Platz 4 werden sie mit Sicherheit schaffen. Also werden die Verantwortlichen wahrscheinlich davon ausgehen, okay, lass uns mit Arne Slot noch Vierter werden, dass wir in die Champions League kommen. Und dann machen wir im Sommer, machen wir dann eine geordnete Übergabe. Also so kann ich mir das vorstellen.
Genau, so wird's laufen. Für uns
ja.
In der zweiten Fußball-Bundesliga irrelevant.
Genau, wir wollen nämlich jetzt zu unserem eigentlichen vorbereiteten Thema kommen, mit dem wir eigentlich starten wollten, aber dann ist uns natürlich wieder die internationale Weltlage dazwischen gegrätscht.
Ja, so wie das immer ist in diesen Zeiten,
Aber wir werden jetzt von Saudi-Arabien jetzt sozusagen auch um die Ecke wieder
in die neue um die Ecke, genau.
In das heimische Hannover.
So ist das. Hannover 96 hat sich nicht nur zur Winterpause ein Weihnachtsgeschenk gemacht mit einem neuen alten Sportdirektor, sondern Hannover 96 hat auch fleißig nachgekauft bzw. wieder zurückgegeben. Das ist so ein bisschen wie Winterschlussverkauf, Philipp.
ja.
Hast dir im Sommer die Kleider gekauft und merkst so, scheiße, ich bin so fett geworden für mein T-Shirt oder für mein Kleid oder für meine Jacke. Also du hast ja 26 Spieler geholt oder was in Summe und merkst, ja, brauche ich gar nicht eigentlich alle jetzt wirklich so.
Ja, oder ist es natürlich auch so, wenn du natürlich so viel kaufst, dann hast du dich vielleicht auch verkauft.
Ja, das kann passieren.
So, ich habe jetzt so viel gekauft, aber das, was ich eigentlich haben wollte, das habe ich jetzt nicht gekriegt. Deswegen laufe ich jetzt nochmal in der Wintertransferperiode, die ja seit dem 1.1. offen ist,
genau,
laufe ich nochmal in den Laden und kaufe all das, was ich im Sommer nicht gekriegt habe.
Genau, also antizyklisch nochmal einkaufen, genau. Und wie gesagt, und das Wichtige, und behalte zum Glück auch nicht alles, weil das ist ja auch Unfug. Heißt, 96 gibt Spieler zurück.
Ja.
Spieler zurück, unter anderem an die Vereine, wo sie herkommen, also geliehene Spieler. Ich glaube, Jonas hieß er mit Vornamen, ist nie in Erscheinung getreten, weshalb ich mir diesen Vornamen nie merken musste.
Aber meinst du?
Mit Nachnamen Sterner.
Ja, Sterner, genau.
Geht zurück nach Dresden,
genau.
Zur Dynamo, hat effektive Spielzeit in Hannover, wenige Minuten, wenn überhaupt
gehabt. Ich habe geguckt, glaube ich, bei Transfermarkt, ich glaube, ein Spiel hat er gemacht.
Ja.
So, aber das gilt wahrscheinlich statistisch schon, wenn du irgendwie eingewechselt wirst, dann hast du ja irgendwie ein Spiel ja irgendwie gemacht. Ne?
Ja, also nicht wirklich, nicht wirklich das Erwartete irgendwo geleistet. War vielleicht auch gar nicht notwendig. Ich glaube, als Außenverteidiger eingesetzt oder gedacht, als Außenverteidiger einzusetzen, ist das nie passiert zum Schluss. Er also wieder zurück an seinen Verein gegeben worden. Wir verleihen aber auch kräftig,
ja,
Philipp.
Ja,
Können wir nächste Rückrunde nicht im Stadion ausrufen?
Muss ich sagen, fand ich sehr schade, als ich es gelesen habe. Yannick Rochelt geht auf Leihbasis zu Bielefeld. Und ich fand Rochelt eigentlich immer einen sehr, sehr großen Aktivposten. Ne? Auf der linken Außenbahn, beziehungsweise da auf der Halbspitze. Hat auch 13 Spiele gemacht für uns mit 3 Vorlagen. Also eigentlich fast jedes Spiel gemacht in der Hinrunde.
Ja.
Und ich finde, Rochelt für mich so ein bisschen Marke Straßenfußballer. Also der schön mit dem Ball am Fuß, geht sehr oft ins Dribbling, sucht sehr oft den Zweikampf. ist vorm Tor immer so ein bisschen unlucky, ne? Also hat ja mehrere Chancen, wo er auch dann durch war. Dann geht ihm am Ende die Puste aus, ne? Und dann hat er den Treffer nicht mehr auf dem Fuß, sondern verstolpert immer so ein bisschen. Finde ich sehr schade. Aber man muss sagen, Schmadtke hat das sicherlich mit Augenmaß gemacht, denn für die linke Außenbahn, also für die Position Rochelt sozusagen, haben wir nämlich auch gleich nachgelegt. Und zwar offiziell kommt er von Freiburg.
Ja.
Ich habe aber mal nachgeguckt, er hat gespielt in Warschau. Also die Freiburger haben ihn nach Warschau ausgeliehen und jetzt haben sozusagen die Leihe beendet und er ist direkt zu 96 gewechselt.
Direkt weitergelaufen, ja.
Genau, also die Rede ist von Noah Weishaupt. Das dürftet ihr auch schon alle über die sozialen Medien mitbekommen haben, dass da eben jetzt der Noah Weishaupt für die Roten aufläuft. Ist 24 Jahre alt, hat allerdings in Warschau auch nur 3 Spiele bestritten.
Ja, auch nicht so ewig, ne?
Also das ist so ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen, ob der Poker aufgeht. Also ich meine, auf dem Blatt Papier ist das natürlich ein vielversprechender Transfer. Ne? Also ein
Bundesligaspieler, der zu 96
kommt. Ja. Der sozusagen dann eine Liga tiefer kommt für Spielpraxis. Sag ich mal, müsste auf dem Papier eigentlich zünden bei uns. Aber halt einen Spieler wegzugeben, der 13 Spiele gemacht hat und einen Spieler holen, der bei seinem Live-Verein nur 3 Spiele gemacht hat, weiß ich nicht.
Ist immer schwierig, ja.
Ich kenne die polnische Liga jetzt nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Fußball in Warschau, ist der viel besser als die deutsche zweite Liga?
Fragt Benjamin Kellmann.
Ne, müssen wir so. Ne,
ja, so. Die kennen sich daher vielleicht dann aus Polen, weil sie beide dort gespielt haben.
Ja.
Realistisch, ja. Ich würde es mal so sehen. Der Kollege kommt mit seinen 3,5 Millionen Euro als teuerster Spieler neben Noel Aseko in den Kader. Mhm. 6 Millionen mittlerweile gehandelt. Wundert mich überhaupt, dass er noch zur Leihe bei 96 geblieben ist.
Ja.
Und nicht abgezogen wurde und verkauft wurde beim FC Bayern. Insofern, da können wir eigentlich gespannt sein, was der Noah Weishaupt noch an Verstärkung mitbringt. Auf dem Linksaußen sind wir eigentlich auch nicht so schlecht besetzt.
Nee, zumal Chakrun spielt ja auch auf der Position. Der hat eigentlich auch eine relativ gute Performance immer abgeliefert, die letzten Spiele. Mhm. Also ich bin da mal gespannt, weil also in meinen Augen muss das jetzt ein Banger werden. Ne? Also
ja, ja.
Deswegen bin ich da echt gespannt.
Ja, muss ich jetzt behaupten. Einen, den wir noch weniger einschätzen können als Noah Weishaupt, ist in meinen Augen, jetzt muss ich den Namen raussuchen, weil er hat 3 davon.
Meinst du den Wikinger?
Den Wikinger für 1,8 Millionen. Das war wohl, so habe ich gelesen, ein sehr guter Deal. Mhm. Nicht, weil wir einen unglaublich starken Spieler in meinen Augen damit nach Hannover lotsen, sondern weil der Deal, den Schmadtke dort eingefädelt hat, wohl so überzeugend war. Mit einer Summe von 1,8 Millionen Euro ist er als Transfer unter seinem Transferwert gelistet. 1 Million wollten die Engländer für ihn haben. Ist beim Preston New England, glaube ich.
Preston North End.
North End, so heißen die.
Also Preston sehr, NE. Sehr, sehr alter Traditionsclub.
Mhm. 1880 etabliert, also 16 Jahre älter als 96. Mhm. Dort war er vorher unter Vertrag. Ähnliche Größe wie 96, marktwerttechnisch zweite englische Liga, meine ich. Mhm. Und die Hannoveraner bekommen ihn für 400.000.
Das musst du mir jetzt mal vorrechnen.
Verkauf. Ja, bei 1,8 Millionen, einer aufgerufenen Summe von mindestens 1 Million, hat Schmadtke mal eben nochmal 600.000 Euro gedrückt. Insofern kann man da auch ganz glücklich sein. Das
klingt ja so ein bisschen nach Gebrauchtwagenhändler, oder? Ja. Also, wenn du da so verhandelst, ne? Also Hut ab.
Ja, ja, ja. Also insofern, das ist schon eine gute Summe bei rumgekommen für die Mannschaft aus der zweiten englischen Liga. Aber eben auch für 96 mit 400.000 Euro vermeintlich ein Schnäppchen. 1,90 groß, also auch nicht so ganz klein.
Ja.
Am 16.10.98 geboren, knapp ein Jahr jünger als ich es bin. Der Mann aber mal eben so, ja, gute 10 cm größer. Insofern bin ich gespannt, was der Wikinger so mit sich bringt. Mhm. Philipp, du hast auch noch jemanden dabei.
Ja, das ist eigentlich mein absolutes Lieblingstalent sozusagen bei 96. Ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja.
Aber den Transfer hat Markus Mann noch eingefädelt.
Mitte des Sommers, ja.
Auch schon, genau, ist auch schon ein bisschen her, dass das bekannt gegeben wurde. Und zwar kommt der gute Mvisho Manga aus Mali. Mhm. Und zwar von der sogenannten Ascent Academy. Das ist so ein Fußball-Leistungszentrum.
Ja.
Also Malawi ist jetzt nicht unbedingt der Fußball-Hotspot, aber da gibt es wohl so ein Leistungszentrum für talentierte junge Fußballer. Und der gute Mvisho ist eben 18, spielt im offensiven Mittelfeld und gilt wohl als herausragendes Talent in Malawi und hat in der U20 schon 8 Spiele absolviert bei 5 Toren. Jetzt muss man natürlich sich ein bisschen entspannen und sagen, okay, es ist die malawische U20.
Wahre Worte, ja.
Ne, also man muss halt auch mal gucken, wie vergleichbar ist das mit deutschen Jugendleistungszentren, wo ja auch, ich meine, der deutsche Fußballnachwuchs wird ja meistens in deutschen Fußballprofi-Mannschaften ausgebildet, also in deren Jugendsystemen. Deswegen ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ich denke mal, wer so einen Spieler holt, da wird der sicherlich intensiv gescoutet haben, weil sonst findest du solche Spieler ja auch eigentlich gar nicht. Und von daher bin ich da mal gespannt, ich sag mal so, was Markus Mann in seinen letzten Federstrichen da noch organisiert hat. Und
wir sprachen darüber, ne? Also was für Transfers noch eingetütet wurden,
genau,
oder eben nicht.
Hm. Genau, das ist eben so ein Transfer. Damals wusste er natürlich noch nicht, dass er nach Salzburg geht, aber trotzdem geht die Transferarbeit geht ja auch nach dem Transferfenster weiter.
Ja.
Von daher ist das noch ein relativ alter Transfer. Aber da bin ich mal gespannt und habe auch so ein bisschen Bock, wenn er dann mal aufläuft. Ich glaube, in dieser Saison wird es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Aber wer weiß, wenn wir aufsteigen oder wenn dann eben der Kader für die nächste Saison zusammengestellt wird, bin ich mir sicher, dass der gute Mvisho ein paar
eine Chance bekommt.
Auf
ja.
jeden Fall.
Das sind die drei, die bisher gekauft wurden oder eben zusammengesammelt wurden, geliehen wurden, gekauft wurden. Philipp, jetzt ist noch vorne eine Vakanz, die versucht wird zu finden. Hinten wird fleißig spekuliert, wer da noch alles aushelfen könnte, theoretisch. Aber so richtig überzeugend ist es noch nicht. Also es gibt noch nicht so den Hinweis darauf, wer jetzt noch alles kommt. Man sucht auf jeden Fall noch jemanden für den Sturm.
Wobei, da muss ich mich ehrlich fragen, warum?
Warum, ne?
Also ich meine, Kellmann ist ja voll
check
eingeschlagen.
Check ich auch
nicht. Und Pichler ist ja auch ein guter Spieler. Also deswegen frage ich mich manchmal, wo diese Transfers dann herkommen, genau wie auch jetzt bei ich nenne ihn mal den Wikinger, bei Thordarson. Also der ist ja zentrales Mittelfeld. Also ist ja nicht so, dass wir da schlecht besetzt sind mit Enzo Leopold,
ja,
und Aseko, die ja auf der Doppel-6 oder beziehungsweise Doppel-8 spielen. Dann haben wir ja noch Taibi, haben wir ja auch noch geholt für teuer Geld aus der französischen zweiten Liga, der auch im Zentrum spielt. Deswegen frage ich mich manchmal, wo diese Needs sind, diese Spieler zu holen. Und wenn du mir jetzt sagst, du hast gelesen, dass wir da im Sturmzentrum noch was suchen. Ich meine, klar, wenn da jetzt der Transfer der Transfers vom Baum fällt.
Ja.
So, ne, natürlich erntest du das ab.
Logisch.
Aber ob ich jetzt, also, weiß ich nicht.
Ja, ich, da bin ich bei dir. Also, ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum man da zwingend einen Stürmer noch benötigt. Das Ding ist, man ist ja auch bei dem einen oder anderen Spieler noch nicht so ganz glücklich. Wir reden auch über Franz Roggo,
ja,
der noch nicht so zum Zuge kommt bei 96, trotz einer guten Perspektive 6 Spiele gemacht, aber nicht wirklich überzeugt. 6% seiner Spielminuten der möglichen erst gespielt. Also das ist eigentlich nichts. Insofern, da überlegt man auch, bleibt man den noch aus, gibt man den weg, so wie Yannick Rochet jetzt, damit der im Spielfluss bleibt und nicht darunter leidet, dass es eben andere starke Spieler gibt bei 96, die eher auf der Linksaußen spielen. ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Einen weiteren Stürmer, ja, Mustafa Bundu soll lieber treffen. Das, was er in England angefangen hat, in
der Deutschland weitermachen. Vor allem Mustafa Bundu ist ja ein extrem quirliger, agiler Spieler, der auch wirklich in den letzten Monaten auch dominiert hat auf rechts. Ne? Gut, sein Problem ist da die Chancenverwertung, also der Abschluss am Ende. Aber bis dahin ist er Top 5 rechte Außenbahn der zweiten Bundesliga, würde ich sagen. Also da stelle ich mir schwierig vor, wie du jetzt in der Winterpause da einen besseren findest. Ne? Genau wie Kellmann. Also läufst du jetzt los und kaufst einen dritten Stürmer?
Mhm.
Da würde ich lieber einem Jugendspieler aus der eigenen Jugend vielleicht die Chance geben, als dritter Stürmer aufzulaufen, als jetzt im Transfermarkt noch einen dritten Stürmer zu suchen. Aber wie gesagt, let him cook. Also lassen wir Jörg Schmadtke erstmal arbeiten.
Ja, das Ganze
bewerten wir dann natürlich im Sommer, wenn die Saison zu Ende ist. Aber wie gesagt, manchmal frage ich mich wirklich, warum, wieso, weshalb.
Mit warum, wieso, weshalb wollen wir diese Sektion mal schließen. 96 also, beziehungsweise Jörg Schmadtke fleißig am Telefonieren. Ob der die richtigen Telefonnummern hat, werden wir dann am Ende dieses Transferfensters sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wer alles noch dabei bleibt bei dem großen, neuen, bunten Kader von Hannover 96. Und wer ebenfalls viel telefoniert, Philipp, ich weiß gar nicht, wie viele Anrufe, wenn dann jemand aus Frankfurt bei dir im Verein anruft, ne? So in Elversberg zum Beispiel im Saarland, im beschaulichen Saarland, da klingelt dann das Festnetztelefon.
Genau.
So, wie
oder das Faxgerät rattert.
Das Faxgerät rattert, das Festnetztelefon, das klingelt wie beim Zahnarzt oder beim Griechen um die Ecke.
Ja.
Immer schön fleißig und dann hebt in Elversberg im Saarland einer ab und sagt, guten Tag, wer ist denn da? Und dann ist er an anderen Leitungen, Krösche mein Name, Eintracht Frankfurt.
Genau, und ich habe viel Geld,
Klammer zu. Ich habe sehr viel Geld dabei und ich möchte Ihren Spieler kaufen. Mhm. Philipp, wir wollen uns in dem nationalen Segment in der ersten Folge des Jahres 2026 wieder mit Transfers beschäftigen, aber nicht mit dem einen oder anderen Transfer, auch nicht nur mit dem zuletzt getätigten Transfer von Younes Ebun Talib. Aus dem beschaulichen Saarland zurück in seine Heimat, sondern wir wollen uns mal so auch exemplarisch für diesen Transfer anschauen, was Frankfurt eigentlich so seit 2016, 17, 15 so in dem Dreh veranstaltet hat in der Bundesliga und mit ihren Transfers und wie so eine Mannschaft mal von, also auf 180 Grad gedreht wurde. 2016 steht Frankfurt in der Relegation, meine ich.
Ja.
Ist vor dem Abstieg bedroht. Wenige Jahre später gewinnt Frankfurt die Europa League.
Zwischendurch den DFB-Pokal.
Zwischendurch den DFB-Pokal noch gewonnen gegen die Bayern. Und wer die Bayern dort so richtig geärgert hat und abgeschossen hat, ist vielleicht einer der Gründe, warum Frankfurt heute da ist, wo sie sind. Philipp, wir fangen mal 2016 an.
Ja, vielleicht müssen wir kurz nochmal anders ausholen. Wir haben ja immer mal wieder, wenn wir auch über die Bundesliga sprechen, sprechen wir über die Eintracht aus Frankfurt.
So ist das.
Warum tun wir das? Klar, ihr könntet jetzt alle sagen, die beiden haben keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, stimmt.
Richtig.
Was aber schon auffällt, ist, dass eben die Frankfurter sich, ich würde schon sagen, hinter Bayern und Dortmund so als die dritte, vierte
Leipzig.
Da würde ich jetzt nämlich
die Diskussion öffnen,
das Fragezeichen aufmachen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, hinter Bayern und Dortmund so als dritte, vierte, fünfte Kraft.
Auf jeden Fall
schon, unter
den Top 5
schon,
der Liga.
Schon etabliert und schon in der Bundesliga mittlerweile um die Champions League mitspielt. Ne? Natürlich hast du da Leipzig im Weg, ab und zu Stuttgart und Leverkusen. Aber Frankfurt schon in den letzten Jahren, und du sagst, es ging 2016 los mit akribischer Arbeit, in der Tabelle immer weiter nach oben gekrochen und jetzt eben mittlerweile sind sie eben oben angekommen. Ob wir über die Meisterschaft reden, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber Frankfurt natürlich ganz oben in der Bundesliga angekommen. Und du weißt ja, wer oben spielt, hat Punkte geholt und wer Punkte geholt hat, hat Tore geschossen. Ja. Ich habe dafür ganz lange geübt für das hier.
Ja, ja, für diesen Satz, den hast du vorhin auf Hubspiegel noch
geübt. Deswegen kann ich den so sicher raushauen.
Verstehe ich.
Und deshalb gucken wir uns nämlich das Ganze mal an. Du sagst, 2016, 17 ging das Ganze los. Mhm. Ich glaube, das hängt mit einer Personalie zusammen, ne?
Das hängt mit einer Personalie zusammen, die auch in Hannover geläufig ist.
Ja.
Die auch lange in Hannover jetzt gehandelt wurde.
Mhm.
Nach dem Abgang von Markus Mann war auch dieser Name mit im Ring. Die Person ist Freddy Bobic. Freddy Bobic übernimmt bei der Eintracht 2016 im Sportvorstand und fängt an, zusammen mit keinem Geringeren als dem Chef-Scout der Schalker, welcher der ehemalige Chef-Scout der Schalker mittlerweile ist, denn wurde ersetzt durch auch wieder einen Hannoveraner, durch Herrn Lüftel, durch Maximilian Lüftel, Ben Manga, der sogenannte Perlentaucher. Mhm. 2016 beginnen die beiden die Eintracht umzubauen. 2016, Freddy Bobic kommt nach Frankfurt in die Geschäftsstelle und guckt sich die Konten an und die Budgetverteilung und sieht in der Transfer, im Transferbudget stehen 2,5 Millionen.
Ja. Was ehrlich gesagt für den Bundesligisten, ich würde sagen, fast nichts ist, ne?
In den Bundesligisten ist das gar nichts, genau. Da musst du mit den anderen Vereinen schon sehr viel Schnick, Schnack, Schnuck spielen, um da die Spieler zu bekommen oder, weil sie nicht viele Benefits haben, dass der Spieler zu dir wechselt. Heißt, ohne Geld, ohne Muss, nichts los. Das weiß auch Freddy Bobic. Und geht auf Suche bei Vereinen, die Spieler haben, die nichts kosten. So, Philipp, und dann geht der, dann geht das ganze Ringelrein los. Mhm. Man holt die Büffelherde, die sich als solche erst etablieren soll.
Das habe ich noch nie gehört, das musst du mir jetzt erklären.
Noch nicht. Die Büffelherde, die drei jungen Wilden mit drei Spielern, oder zumindest zwei Spielern, die aus der, ja, wie heißt es, auf dem Balkan sozialisiert sind und daherkommen. Wir sprachen über das Belgrader Derby.
Ja.
Und einem Franzosen im Dreierpack.
Ja.
Namens Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastian Aller. Und diese drei kommen zu Frankfurt. Und wie das Trio in Mainz um Louis Holtby damals, wie so einige gute Connections im Sturm, wird auch dieses Trio erfolgreich. Ich glaube, in der Saison 2017, 18?
Genau, also 17, 18 habe ich hier stehen, Luka Jovic, Leihgebühr 200.000.
Jo.
Ne, wie man das so macht, wenn man pleite ist. Man leiht die Spieler aus.
Jo.
Muss aber auch sagen, Sebastian Aller hat da auch schon 12 Millionen gekostet.
Ja.
Also ist halt natürlich ein heftiger Gamble von Freddy Bobic dafür 12 Millionen vom FC Utrecht Sebastian Aller zu holen. Dann ein Jahr später kommt dann Ante Rebic aus Florenz für 4,5 Millionen. Also auch da Mega-Deal abgeschlossen und so geht das Ganze dann los, ne?
Du holst dir in der Saison nicht nur Ante Rebic von der AC Florenz, sondern auch so manche anderen Spieler, unter anderem einen Kevin Prinz im offensiven Mittelfeld, einen Kevin Prinz Boateng und eben den Luka Jovic von Benfica mit einer Leihe von 200.000. Ich glaube, zum Schluss, Luka Jovic wird auch noch gekauft.
Ja, ja, genau.
In einer späteren Saison dann. Und
genau, Luka Jovic wird 19/20, dann im Sommer kaufen sie den für 22 Millionen, weil er ja offensichtlich eingeschlagen hat, ne?
So ist das. Das Gleiche, und das setze ich dann fort, dann kommen hier solche Namen dazu, wie Philipp Kostic, der eben auch der Mannschaft dann in der Saison 18/19 dazu stößt. Und davon Teil wird und eben auch ein nicht so ganz unbekannter, nämlich Frederik Rönno als Torwart. Also viele, viele gute Transfers getätigt. Tuta war als Innenverteidiger mit dabei. Und also so einige Spieler, wo große Preisschilder dann später dranhängen werden.
Genau, und jetzt, weil du sagst, nämlich Luka Jovic und Sebastian Haller, also die Büffelherde. Man lernt ja auch jeden Tag was Neues dazu. Gehen dann eben im Jahr 1920 dann eben für 63 Millionen Luka Jovic zu Real,
ja,
und Sebastian Haller für 50 Millionen zu West Ham United. Ne, also ich sag mal so, der Engländer nennt das Return on Investment.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, da würde ich gerne mal nach Bayern oder Dortmund gucken, wie die das so wie machen, wenn sie Spieler verkaufen.
Ja, aber auch.
Und also das man, ist natürlich, das ist, und da, ich sag mal so, da geht das so richtig los, das, was Freddy Bobic 3 Jahre vorher angezettelt hat, mit seiner Scouting-Abteilung, mit deinem Perlentaucher, wie du sagst.
Ja.
Das sind natürlich Gelder. Da weißt du nicht, wohin mit dem Geld, wenn du die einnimmst. Ne?
Und du siehst auch, wie viele Spieler einfach durch die Gegend rotieren. Ne? Mhm. Also in so einer Saison werden dann einige Spieler gekauft, in der nächsten Saison werden sie wieder verkauft. Ndicka beispielsweise, ja, der auch kommt, später wieder verkauft wird. Also eine hohe Rotation, die dann dabei ist. Aber das geht auf, es funktioniert. Frankfurt dann nicht zuletzt auch mit dem deutschen Pokalsieger hervorgegangen, 17-18.
Genau.
Ich erinnere an Ante Rebic, der die Bayern enorm geärgert hat, wo die Bayern dann direkt darauf auch schon quasi am Ausgang des Berliner Olympiastadions schon bei Ante fragten, ob er denn nicht Bock hätte, nach, ja, München zu kommen. Also der hochgehandelte Spieler. Spannend eigentlich, wie dieser Transfer nie passiert ist, wie der aber so forciert wurde durch die Bayern und so passieren sollte. Und dann geht es natürlich los. Der größte Titel dann, glaube ich, seitdem ist 2021-22 Europa League-Sieger, was Frankfurt dann wird. Und eben so ligatechnisch wahrscheinlich einer der größten Erfolge, die Champions League-Teilnahme in der letzten Saison, direkt über die Platzierung in der Liga.
Genau, und natürlich über den Sieg in der Euroleague. Dann bist du natürlich direkt auch.
Dann auch im Jahr 2021. Ja.
Also im Jahr, da, also dann als im Folgejahr des DFB-Pokals.
Ja.
Dann natürlich auch. Als Folge des Gewinns der Europa League.
Genau, da bist du sowieso dabei.
In der Champions League. Also von daher ist es schon so, dass wenn du das viele Geld, was du dann hast, wenn du das richtig investierst, dann schießt Geld natürlich Tore. Und da muss man sagen, bei den Frankfurtern, das machen die durchaus akribisch. Ich will hier nochmal reingucken, weil hier sind noch ein paar Namen, über die wir sprechen können.
Mhm.
Also hier wurde zum Beispiel ein Ansgar Knauf geholt von Dortmund.
Ja.
Erst über eine Laie. Dann habe ich hier den Jesper Lindström, den sie aus Brøndby für 7 Millionen holen. Ne? Und dann, wenn ich hier weiter blättere, dann holen sie irgendwann Mario Götze. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Königstransfer, aber für 3 Millionen so einen erfahrenen Spieler zu holen, der dir ein bisschen Stabilität bringt, ist natürlich auch eine gute Sache. In der Zwischenzeit verkaufen sie Kostic nach Juve für 15 Millionen. Das nimmst du dann mal eben so mit.
Hm.
Ne, und dann ist es natürlich irgendwann so weit, dass du dann eben den angesprochenen Jesper Lindström dann eben nach 2 extrem guten Saisons dann natürlich für 30 Millionen nach Neapel an die SSC verkaufst. Ne, also dass man da dann eben die Kohle fast verfünffacht hat für den Herrn Lindström, ist natürlich ein Riesenbrett. In der Zwischenzeit haben sie Kolo Muani, den ihr bestimmt, ja, kennt, der in der französischen Nationalmannschaft extrem eingeschlagen hat. Jetzt muss ich immer ein bisschen blättern. Den haben sie geholt, ablösefrei vom FC Nantes.
Ja.
Der macht eine Saison bei Frankfurt und dann denkt sich Paris Saint-Germain, oh, der ist 95 Millionen wert.
Ja.
Jetzt ist der natürlich nicht 95 Millionen wert. Aber das zeigt natürlich, dass Frankfurt und das Management bei Frankfurt in der Lage ist, Spieler so zu vermarkten, dass sie am Ende von eben so Vereinen, von denen jeder weiß, dass sie die Kohle haben, 95 Millionen bekommen.
Genau, und die dann auch bezahlen. Ja.
Ne, und es spricht natürlich auch für den Trainer und natürlich für den Rest der Mannschaft, dass sie eben so ein stabiles Mannschaftsgefüge sind, dass wenn du eben als unbeschriebenes Blatt dahin kommst und eben das Talent hast, was dann erkannt wurde vom ich sag nur mal Perlentaucher.
Ja, ja. Oder eben du, Bobic selber dann, ne, ja.
Dass du den einfach so, ja, okay, den haben wir jetzt neu geholt, der ist ablösefrei, wir wissen alle nicht, wie gut der ist, aber unsere Scouts sagen, der ist gut.
Ja.
Also lassen wir den spielen. Und bums, eingeschlagen.
Und du fragtest gerade Büffelherde, wo kommt das?
Ja.
Kevin Trapp nach einem 13-0 gegen Stuttgart argumentierte, mit den Büffeln, die man da vorne drin hätte, sei das kein Problem gewesen.
Ja, ja.
Und da war die Büffelherde geboren. Insofern, also die Early Beginnings mit den großen Verkäufen und den großen Einnahmen ebnen so ein bisschen den Weg. Bobic hört 2021 auf, Ben Manga geht auch zu Schalke, wie gesagt, oder dann eben von Frankfurt weg. Und Markus Krösche kommt als neuer Sportvorstand. Und der verändert das Scouting ein Stück weit. Also Frankfurt bleibt da seiner Linie treu, also Spieler im Zweifel, die unter Marktwert sind, die aber gute Zahlen, gute Qualitäten haben, während Bobic selber noch Spieler gescoutet hat und gesagt hat, den erkenne ich, wenn er ein guter Spieler ist, dann hole ich mir den oder dann will ich den haben. Sitzt Krösche viel mehr auf Daten und auf eine Analyse im Hintergrund, auf eben großes Scouting, wie du sagst, auf eine große Scouting-Abteilung im Hintergrund. Und mit den Qualitäten im Bereich Analyse kauft Krösche eben, und da sind wir dann beim nächsten Schritt, wir leihen uns keine Spieler, damit es läuft, oder wir kaufen uns keine für 10 Millionen, was ein Quantensprung für Frankfurt war zu dem Zeitpunkt, wie du sagst, 10 Millionen. Für einen Spieler, der in der Eredivisie vorher gespielt hat. Also nicht absehbar war, ob der tatsächlich einschlägt oder nicht bei Utrecht. Gut gespielt, aber war unklar. Und dann holt man eben die großen Namen. Du hast es gesagt, Kolomoani für keinen Cent geholt.
Vom FC Nantes, was auch ein Gamble ist, ne?
Ja, natürlich. Französische Liga, auch nicht ganz sicher, ob das die Qualität mitbringt. Zumindest bei Nantes. Bei den Transfern, die jetzt kommen, und Transfers, die jetzt kommen, ist die Qualität bekannt. Das ist dann mittlerweile kein Gamble mehr.
Nee.
Die Gelder sind aber auch andere. Wen kauft sich Frankfurt also, in den folgenden Jahren?
Genau, also du hast es angesprochen, es gibt so einen kleinen Change sozusagen im HR-Department, in der Rekrutierung. Und zwar muss ich sagen, aber weiterhin trotzdem clever. Also man geht erstmal zum FC Nürnberg und holt Nathaniel Brown, den Linksverteidiger, mittlerweile Nationalspieler, mittlerweile 22 Jahre alt. Der wird wahrscheinlich im Sommer für 50, 60 Millionen den Verein Richtung Insel verlassen. Und dann kein geringer zum Beispiel als Hugo Ekitike wird erstmal ausgeliehen von PSG.
Ja.
Und für 3,5, also das heißt, er darf erstmal vorspielen. Wird dann im nächsten...
Mit Kaufoptionen, glaube ich, haben sie den verliehen damals. Ja.
So ist es. Und den mussten sie dann für, oder was heißt mussten, den haben sie dann für 32 Millionen gekauft.
Mhm.
Und jetzt ist es natürlich so, wie du richtig sagst, dass man dann natürlich den Daten und Fakten folgt. Und viel wichtiger ist, du hast natürlich die Kohle.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt über deine Statistik natürlich jetzt einen Spieler identifizierst, dann ist eben durch die vorherigen Transfers eben das nötige Kleingeld da, dass du dann eben auch handeln kannst. Ne? Und so wird dann eben Ekitike verpflichtet. Im gleichen Jahr wird Can Uzun noch gekauft.
Ja, auch Nürnberg. Ne?
Auch von Nürnberg. Der hat auch dann nur 11 Millionen gekostet. In der Zwischenzeit verkaufst du natürlich Omar Mamouche für 75.
In der Winterpause.
In der Winterpause an Manchester City. Den haben sie auch für einen schmalen Taler in der Saison davor geholt von Wolfsburg, natürlich ablösefrei.
Mhm.
Ist ja klar. Das heißt, du hast einfach 75 Millionen Reingewinn.
Ja.
Ne, also da musst du schon irgendwie in Frankfurt, ich weiß nicht, was die da machen. Wahrscheinlich spielen die den ganzen Tag nur FIFA.
Ja.
Oder FIFA Manager. Also das ist natürlich Spaß beiseite, das ist natürlich à la Bonheur, was da im Backoffice am Main betrieben wird. Gescoutet
und gearbeitet wird.
Das Ganze wurde natürlich jetzt wieder auf die Spitze getrieben. Der FC Liverpool ruft in Frankfurt an, wahrscheinlich schon über Handy oder vielleicht über E-Mail. Und jeder weiß natürlich, die haben natürlich auch das nötige Kleingeld und wechselt dann wieder für 95 Millionen. Das heißt, es ist wieder Kohle da in Frankfurt und es wird natürlich wieder clever investiert. Einmal in Ritsu Doan, den sie von Freiburg holen für 21 Millionen.
Ja.
Und natürlich für Johnny Burkhardt, den sie auch für 21 holen. Und natürlich jetzt, Kai, und jetzt schließt sich der Kreis von deiner Anmoderation. Ich sag mal, wenn du dann für 8 Millionen den Torschützenkönig der zweiten Liga jetzt in der Winterpause holst,
ja,
mit, jetzt muss ich nochmal lesen, Younes Ebnu Talib vom SV Elversberg.
Ja.
Klar, das ist natürlich ist ein sicherer Call, wenn du den holst aus der zweiten Liga. Da hast du wahrscheinlich gescoutet.
Ja.
Das ganze Jahr über.
Das hätten wir wahrscheinlich auch hinbekommen.
Aber dann ist es am Ende so und du hast dann eben das nötige Kleingeld und ja, der ist, wahrscheinlich haben sie 2 Millionen zu viel bezahlt, weil die Elversberger natürlich wissen, dass das Sparschwein prall gefüllt ist. Aber wenn du dann am Ende 8 Millionen für einen Stürmer bezahlst, ist es dann halt auch scheißegal.
Wenn du dafür vorher für einen 95 Millionen kassierst. So,
ne, dann ist es halt auch Wumpe. Also ich meine, die haben noch 50 Millionen Luft, ne, wenn meine Mathe nicht so ganz so schlecht war.
Ja, 53,24 oder so. Ja.
Und von daher ist das natürlich absoluter Wahnsinn da in Frankfurt und dementsprechend stehen sie auch national wieder gut da. In der Champions League strugglen sie so ein bisschen, weil wegen der Doppelbelastung.
So ist es, genau.
Aber am Ende, denke ich mal, ist der Kader ist jung, der ist hungrig und mit 2 Jahren mehr Erfahrung und vielleicht 1-2 Verstärkungen werden sie auch bestimmt ein Dauergast in der Champions League sein.
Da gehe ich auch fest von aus, aber der Aufstieg 2016, wie gesagt, hart an der Relegation vorbeigeschraubt und quasi pleite gewesen, was zumindest die Transferbudgets angeht, entwickelt worden zu einem Club, der, und das ist jetzt vielleicht auch eine Sache, die wir nochmal diskutieren können, hin zu einem Club ist Frankfurt jetzt ein Resell-Club. Also ich weiß, bilde dann die Spieler nochmal weiter aus, ja, oder gebe denen die Spielzeit in der höheren Spielklasse,
ja,
um die tatsächlich bekannt zu machen. Siehe Marmoush, siehe Alea, siehe Etiquette, Kualu Muani. Sind das all diese Spieler, die dann eine gute Saison bei Frankfurt spielen, auf hohem Niveau, dann weggescoutet werden? Hat der Verein einfach enorme Standleitungen Richtung England, wo das Geld sitzt aktuell, um dahin zu verkaufen? Oder, und das ist dann die dritte Frage dahingehend, ist Frankfurt mittlerweile ein Verein, der sich mit Doan und Burkhardt eben 2 Spieler kauft, die sie nicht teurer weiterverkaufen wollen in exorbitanter Höhe, sondern wo sie sagen, damit wollen wir konsolidieren und Konstanz in der Qualität unserer Mannschaft schaffen, um weiterhin auch erfolgreich Fußball spielen zu können? Weil jeder Club, der Spieler für kleine Summen kauft und für hohe Feder verkauft, hat Entwicklungspotenziale genau für eine Saison. Und danach oder fängst du wieder von null an.
Maximal 2.
Mhm. Ja, so. Wie ist da deine Meinung?
Ja, es ist das alte Bundesliga-Problem, dass, also 50 und 1 zählt jetzt für Frankfurt nicht, weil die Kohle ist ja da.
Ne? Ja, genau.
Also die haben ja die Einnahmen über die Transfers, aber es ist genau, wie du sagst. Frankfurt ist halt nicht die erste Adresse im internationalen Fußball.
Ja.
Das werden sie vielleicht, wenn sie alles richtig machen, aber sie sind ja noch nicht mal in Deutschland die erste Adresse.
Mhm.
Ne, da sind ja immer noch 2-3 Vereine vor denen. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel ein Ekitike, ne, der kommt aus der PSG-Jugend. Also der hat schon mal die ganz große Luft geschnuppert.
Ja, der hat auch schon mal Messi im eigenen Verein gesehen.
Und
ja,
der kennt natürlich auch die Kontoauszüge seiner Teamkameraden.
Jo.
Also jetzt sieht er bei PSG keine Schnitte, weil natürlich solche Spieler wie Neymar und Messi und Mbappé vor ihm sind. So, natürlich gehe ich dann, verlasse ich den Club erstmal auf Leihbasis, um dann Spielpraxis zu sammeln. So,
ja.
Ich weiß aber, dass ich selber ein Welttalent bin.
Ja.
So, und dann ist natürlich auch klar, dass wenn ich weiß, dass ich ein Welttalent bin, dann bleibe ich nicht bei Frankfurt. Egal, was da passiert.
Ja, das stimmt.
So, ne? Und so ist es dann natürlich auch mit vielen anderen Spielern, wenn du erstmal weißt, dass du eigentlich besser bist als der Verein. Ne? Dann verlässt du natürlich den Verein und Frankfurt denkt sich auch so, hey, warum sollen wir die hier versklaven? Dann nehmen wir halt die 70, 80, mittlerweile 95 Millionen halt mit. Das macht es natürlich schwierig, ich sag mal, so einen Kader aufzubauen. Also ich meine, man stelle sich mal vor, Ekitike wäre jetzt geblieben, ne? Der ist ja erst im Sommer gegangen. So, im Winter davor ist Mamouche gegangen. Also jetzt, man stelle sich mal vor, die hätten jetzt Mamouche und Ekiteke noch behalten.
Ja.
Hätten die vorne drin, hätten dazu Usun geholt, hätten dazu noch den Doan geholt.
Ja.
Gut, dann hätten sie Burkhardt nicht holen müssen.
Ja.
Ne, aber dann hättest du vielleicht im Mittelfeld dich verstärken können. So, das nächste Problem ist, wahrscheinlich wird Hugo Larsson im nächsten Sommer den Verein verlassen. Bei Can Usun.
Ganz schön viele sehr teure Hugos
in diesem Verein. Genau, und, genau, bei Can Usun bin ich jetzt auch der Meinung, dass er im Sommer den Verein verlassen wird für 60, 70 plus. So, und von daher ist es natürlich hart und schwierig, da auch dran zu bleiben. Und das größte Problem ist, und das Problem, finde ich, hat Dortmund im Moment, wenn du es schaffst, die hohen Summen nicht zu reinvestieren und beziehungsweise wenn dann diese 5, 6, 7, 8 Talente, die du dann holst, wenn dann keiner von denen das Weltklasse-Potenzial ausschöpft, dann hast du natürlich ein Problem.
Ja, dann läufst du in so ein Loch, ne?
Na, dann hast du ein Loch und dann, klar, dann hast du deine 100 Millionen aufgebraucht für 7, 8 Spieler. So, aber wenn die dann eben keine 100 Millionen erneut generieren, sondern dann eben nur Mittelmaß sind, hast du es natürlich schwer, dann weiterzuarbeiten. Und das Problem hat Dortmund ja auch. Und ich meine jetzt, der letzte Star war Bellingham, und davor Haaland. So die 150, 170 Millionen. So, wenn du überlegst, wen die geholt haben. Also die sind auch nicht konkurrenzfähig in Deutschland mit dem FC Bayern, obwohl sie eigentlich viel mehr Geld eingenommen haben als der FC Bayern.
Ja.
Und wenn du dann eben nicht schaffst, die neuen Welttalente zu holen, fällst du eben in dieses Loch, in dem Dortmund gerade ist. Und ich hoffe nur, dass die Frankfurter, ich sag mal, die ewige Scouting-Abteilung eben aufrechterhalten können.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast es gerade angesprochen mit dem BVB. Das nächste Talent beim BVB, was das weitersuchen könnte, ist Adeyemi.
Ja.
Wo wir aber auch weit weg von der Summe sind, die ein Bellingham oder ein Haaland hätten generieren aber können oder generiert haben.
Adeyemi ist nicht Ekitike oder Mamouche-Level. Ne? Der ist da schon noch eine Schublade drunter, würde ich sagen.
Und daher muss man ehrlichen Respekt zollen, dass diese Spieler zu Frankfurt kommen, dass Frankfurt sich auch diesen Ruf mittlerweile etabliert hat, international auch erfolgreich zu sein, zu spielen. Eben die kleinere Größe vor dem großen, den großen Clubs, also den AAA-Clubs. Also vor den Real Madrids, Liverpools, Bayerns dieser Welt. Das sind eben Dortmund, Frankfurt und da Leipzig. Mhm. In Deutschland einige davon, was ja auch die deutsche Liga wieder attraktiver macht, wenn dann eben Umar Mamouche schöne Freistoßtore schießt oder Etikete mit dem Sturmpartner vorne, dann die Dribbling-Solos. Insofern Frankfurt absolut gemausert vom Abstiegskandidaten zum absoluten Aspiranten Top 5 in der deutschen Fußball-Bundesliga. Man sieht, wie schnell das gehen kann. 10 Jahre sind vergangen seitdem.
Ja.
Es braucht es nicht viel. Der HSV hat zum Vergleich 7 Jahre lang in der zweiten Liga verbracht. Insofern hat man die richtigen Leute an Bord, trifft man vielleicht auch da oder da mal die richtige Entscheidung, auch mutig eine Entscheidung zu treffen, die dann natürlich funktionieren muss, siehe Allaire. Kann das was werden? Frankfurt hat es geschafft, hat es vorgemacht, wie man es machen kann. Wir bleiben gespannt, wann der nächste große Transfer weggeht. Du hast ja gerade schon gesagt, Hugo Larsson ist vielleicht der nächste.
Ja, also Can Usun steht da
auf der Seite,
Hugo Larsson. Es zeigt aber auch, dass das System Bundesliga funktioniert. Und es ist, glaube ich, die Nische der Bundesliga im internationalen Konzert.
Attraktive Liga, ne?
Eben diese Durchgangsvereine für Stars plus FC Bayern.
Ja.
Aber es ist natürlich auch dann trotzdem der Garant auch für geilen Fußball, weil die Stars sind dann halt erstmal da bei Frankfurt. Ne?
Ja.
Und dementsprechend attraktiv spielen sie und erfolgreich. Und von daher drücken wir natürlich den Frankfurtern beide Daumen. Es möge so weitergehen und in dem Sinne dann viel Erfolg.
Dieses Jahr ist WM-Jahr, Philipp.
Ja.
Weltmeisterschaft in USA, Kanada und Mexiko.
Ja.
Europameisterschaft ist jetzt nun schon 2 Jahre her. Wir haben auch mal über die Copa Americana, glaube ich, gesprochen, über die, den Südamerika-Pokal.
Mhm.
Asienmeisterschaften waren wir noch nicht. Da bin ich selber auch komplett unbedarft.
Ja, ich habe auch keinen Plan.
Da weiß ich überhaupt nicht, was abgeht.
Ja.
wo ich weiß, wo was abgeht, ja. Philipp. Und das ist ein spannendes Datum für einen Cup über Neujahr, Silvester, Weihnachten, dies, das. Der Afrika-Cup läuft gerade, Philipp. Das wäre auch eigentlich gänzlich an mir vorbeigegangen.
Ja, es gibt nicht nur die Darts-WM über den Jahreswechsel, sondern alle zwei Jahre auch über den Jahreswechsel immer den sogenannten Africa Cup of Nations.
Mhm.
Also das, was die so Fußball-Europameisterschaft für uns ist, ist eben der Africa Cup of Nations für die Nation der AFCON. Das ist die afrikanische UEFA sozusagen. Mhm. Und die läuft eben die AFCON-Meisterschaft, also Africa Cup of Nations, läuft eben immer über den Jahreswechsel und wir dachten, lass uns einfach mal kurz drüber schnacken.
Ja.
Denn es ist tatsächlich kein unbedeutendes Turnier und die Clubs, ich sage Clubs schon, die Nationen, also die Nationalmannschaften in Afrika, da haben wir auch schon im Zuge der WM-Quali drüber gesprochen, holen mit sehr, sehr großen Schritten auf Richtung europäische und südamerikanische Teams, was die Qualität des Fußballs angeht. Also es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Turnier ähnliche Aufmerksamkeit findet wie Südamerika und Europa.
Was interessant ja auch ist, und da, Philipp, unterbreche ich dich, denn wir reden nicht nur von der Wichtigkeit des Turniers, sondern auch von der Qualität der Mannschaften.
Genau.
Wir reden über eine Golden Generation in Nigeria, oder haben es zumindest lange geredet. Einer davon ist Victor Osimhen.
Ja, genau.
Der dort spielt, und noch viele weitere.
Ich habe mir eine schöne Namensliste zusammengestellt.
Also können wir da gleich drüber reden. Können wir
alles
besprechen. Aber auch Ägypten, die eigentlich schon traditionell immer nicht ganz schlecht waren auf dem afrikanischen Kontinent, sind dabei. Und gerade die nordafrikanischen Teams dominieren dann doch das ein oder andere Mal. Philipp, wir sind jetzt schon fortgeschritten. Der Africa Cup läuft, 21.12., glaube ich, begonnen worden.
Mhm.
Das Finale dann voraussichtlich, jetzt Halbfinale ist am Mittwoch.
Genau, am Sonntag ist, glaube ich, das Finale.
Das Finale dann am 18., also knapp einen Monat gespielt. Insgesamt, wie viele Mannschaften da mitgespielt? 1, 2, 3, 24. 4. Ja, genau.
24 Mannschaften. 4. 6 Gruppen, A4.
So ist es.
4 Teams.
So ist es. Insofern, da können wir eigentlich ziemlich weit direkt nach vorne springen. Direkt ins Halbfinale, Philipp. Durchgesetzt, oder möchtest du vorher starten?
Ja, ich bin ja immer so ein Geschichtsfetischist.
Ja, dann fangen wir ganz, ganz vorne an.
Ich habe mal geguckt, also den Africa Cup of Nations gibt es seit 1957.
Mhm. Auch schon lange.
Ja, genau. Also das ist kein jetzt neues Phänomen, über das wir hier sprechen, sondern schon sehr, sehr lange Zeit gibt es den Cup. Dann 24 Mannschaften nehmen teil, das sagtest du gerade. Rekordsieger ist Ägypten.
Ja.
Da kann eventuell durchaus noch was dazukommen.
Das glaube ich auch, ja.
Der aktuelle Titelträger, das ist die Elfenbeinküste. Die wurden jetzt ausgeschaltet. Eben von
besagter Mannschaft.
Keiner geringeren Mannschaft als den Ägyptern.
Ja.
Rekordspieler ist Rigobert Song von Kamerun. Mhm. Den kennt ihr alle noch von der WM 2002 und 2006. Das ist der, ich glaube, Innenverteidiger. Das ist der mit der wilden Frisur damals. Und Rekordtorschütze ist kein geringerer als Samuel Eto'o. Also da ist auch schon durchaus ein bisschen, du hast den Herrn gerade gegoogelt.
Ich musste gerade erstmal googeln.
Ja,
und
sicher.
Er heißt ja wirklich Rigobert.
Rigobert Song ist absolute Fußballlegende in Kamerun und auch tatsächlich in Europa.
Ja.
Genau, wenn ihr den Herrn nicht kennt, googelt den mal.
Lohnt sich. Ja.
Also der Friseur ist wahrscheinlich der zweitreichste Mann des Dorfes.
Rigobert, ja.
Und genau, Rekordtorschütze Samuel Eto'o, ne? Also auch, ich sag mal, das ist keine Laufkundschaft, sondern das ist schon durchweg absolutes Profitum.
Ja.
Da im Africa Cup, obwohl immer diese afrikanischen Mannschaften so ein bisschen belächelt werden bei der WM. Aber das ist, wie gesagt, nur noch eine Frage der Zeit, bis die auf unserem Niveau sind.
Ghana, ja nun auch lange immer ein Angstgegner in der WM, weil eben immer chronisch unterschätzt.
Genau.
Mit den Aju-Brüdern, glaube ich.
Aju, ja. Ja, also ja, 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 die beiden Brüder. Mhm.
Dann auch häufig eben in der WM weit gekommen. Mhm.
Genau. Das war es eigentlich so, was die Geschichte angeht. Du sprachst es an, wir sind jetzt im Halbfinale, allerdings im Viertelfinale. Ich gehe da nur mal kurz drüber weg. Also Senegal schlägt Mali, Marokko schlägt Kamerun.
Ja.
Ne, Kamerun ja auch ein Dauerbrenner in Afrika, aber Marokko eben im Moment, ich finde, Marokko hat im Moment eine echte goldene Generation.
So
die
ist
sind
das.
Ja auch, waren ja auch bei der letzten WM.
Sehr erfolgreich.
Waren sie, glaube ich, im Halbfinale.
Ja.
Dann Nigeria schlägt Algerien. Mhm. Da habe ich auch ordentliche Stars auf dem Zettel stehen. Und Ägypten schlägt eben nun mal den Titelverteidiger Elfenbeinküste.
Ja.
Also auch im Viertelfinale ist da schon ordentlich was los, ne?
So ist es. Und du hast es gerade gesagt, also Algerien, die nordafrikanischen Mannschaften, Marokko. Wir können jetzt mal über die vier Halbfinalisten sprechen, konkreter. Senegal ist mir vor allen Dingen immer in Erinnerung durch einen Spieler, der lange bei 96 gespielt hat, der immer mit den schönen Schweißbändern rumgelaufen ist aus dem Senegal.
Ja.
Und das war Salif Sané.
Ja,
Salif, genau. Dort Nationalspieler gewesen. Und wie gesagt, Senegal keine so wenig aussichtsreiche Möglichkeiten. Also
wobei ich finde, Senegal ist so ein bisschen der Underdog.
Der Underdog in dem Match auf jeden Fall.
Im Halbfinale, ne, gegen Ägypten. Also das wird schon ein hartes Stück Arbeit. Ich habe aber den Namen Sadio Mané für dich.
Oh.
Beim Senegal.
Der steht da auch noch auf dem Platz.
Der spielt für den Senegal.
Mhm.
Ist mittlerweile auch Weltenbummler, ne? Also zuletzt beim FC Bayern und davor beim FC Liverpool gewesen.
Und jetzt in Saudi-Arabien.
Also das ist Weltstar, ne? Also ich glaube, da übertreibe ich nicht. Als er bei Liverpool war, links außen in dem Dreiersturm, also das war wirklich Weltspitze damals mit Sadio Mané.
Das ist so. Sadio Mané und zusammen mit einem anderen Spieler, der eben jetzt bei Ägypten in der Nationalmannschaft mit da drin steht, mit wie heißt denn der? Moussala. Mit Moussala zusammen.
Genau.
Ja. Mhm. Genau, also Senegal nicht so klein. Gibt es noch weitere Namen, wo du sagst, die muss man kennen?
Ja, ich habe hier noch echte dicke Bretter. Ne? Also ich habe ja gerade schon gesagt, Marokko ist ja goldene Generation gerade.
Ja, genau. Lass uns direkt zum Kontrahenten kommen, oder? Zu Ägypten?
Ja, Ägypten. Also zunächst. Ägypten habe ich jetzt nur zwei dicke Namen. Natürlich Mo Salah
und
natürlich Omar Mamouche, über den
eben
wir
besprochenen
gesprochen
haben. Omar Mamouche, ne? Dabei,
also,
ja.
Das ist schon, also so eine Sturmpartnerschaft kann ja auch gerne mal im Champions-League-Finale über den Weg laufen. Ne? Ich meine, gut, spielen ja beide auf der Insel, der eine bei City, der andere bei Liverpool. Also höher geht's nicht. Ne? Also das ist, ich meine, da drüber steht nur noch Real und dann schon gar nichts mehr.
Ja.
Ne? Also das ist schon die ganz oberste Schublade, was wir da sehen.
Ja, die ägyptische Nationalmannschaft ist dann schon auch mit 136 Millionen Euro Marktwert jetzt auch nicht der geringste Betrag.
Genau.
Aber du hast schon recht, es sind schon die zwei, die da so sehr rausstechen mit Moussala und besagten Omar Mamouche. Philipp,
ja.
Ägypten gegen Senegal, dein Tipp?
Ja, das wird Ägypten machen. Ergebnis will ich mich nicht trauen.
Mhm.
Aber da ich sage mal, Ägypten wird sich deutlich durchsetzen, steht dann wieder im Finale.
Ja.
Und dann haben wir noch Nigeria gegen Marokko.
Auch das glaube ich, also das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich mir auch gut vorstellen kann, selber mal reinzuschalten.
Mhm.
Das ist am Mittwoch um 21 Uhr, also für euch, falls da Interesse besteht, lohnt sich. Und da sind richtig dicke Klopper bei.
Ja.
Also nur zum Vergleich, es sind mal eben 120 Millionen Euro mehr Marktwert in der nigerianischen Nationalmannschaft im Vergleich zur ägyptischen. Und das liegt zunächst und zuvorderst an einer Person, beziehungsweise an zwei konkreten Personen,
ja.
An Victor Osimhen,
genau.
Bei Galatasaray mittlerweile unter Vertrag.
Genau.
Einer der Spieler, die in der großen Transferoffensive des Istanbuler Teams dort untergekommen ist.
Ja.
Und Ademola Lookman, der vor allen Dingen bei Leverkusener Fans eine Albträume auslösen sollte, der dafür sorgt, dass Xabi Alonso, der Gefeuerte, nicht alle drei Titel holt.
Genau, der Triple Killer sozusagen.
Genau.
Spielt bei Atalanta Bergamo.
Immer noch, genau.
Sollte auch im letzten Sommer, war halb Europa an dem Guten dran. Da liefen Summen so wie 70 Millionen über den Ticker. Also auch da keine Laufkundschaft, kein Auszubildender. Ich habe dann noch Iwobi auf dem Zettel.
Ja.
Ausgebildet in der Arsenal-Jugend, spielt mittlerweile bei Fulham.
Ja.
Ist da sozusagen Kreativdirektor im offensiven Mittelfeld bei Fulham und natürlich sein Mannschaftskollege Calvin Bassey,
ja.
Der Innenverteidiger, dürfte auch einen Marktwert so von 30, 40 Millionen haben.
Ja.
Innenverteidiger beim FC Fulham, also auch Premier League Stammkraft. Also da läuft schon ordentlich was rum bei Nigeria. Und ich, bei Marokko ist es eigentlich noch viel schlimmer. Also
ja.
Mit schlimmer meine ich viel besser.
Genau, also Nigeria mit absoluten großen Namen. Also man erwartet das immer nicht, aber definitiv eine Mannschaft, die man nicht geringschätzen darf und die man auch zur Weltmeisterschaft auf dem Ticker haben muss.
Mhm. Genau, dann bei Marokko, bester Rechtsverteidiger der Welt, Achraf Hakimi,
ja.
Champions-League-Sieger mit PSG. Dann Brahim Diaz, spielt bei Real Madrid, spielt nicht Stamm, aber ich sag mal so, wenn du da im Kader stehst, dann kannst du auch Fußball spielen.
Ja.
Dann habe ich noch Mazraoui, der mal bei Bayern gespielt hat,
ja.
Den Bayern nach Man United verkauft hat.
Ja.
Und dann habe ich hier noch El Canous, den Stuttgart jetzt geholt hat
im ja. Sommer. Ja, richtig, der junge 21-Jährige.
Genau, das Nachwuchstalent ist er ja nicht mehr, aber
nicht mehr ganz, Leicester da mit einem geliehen.
Mit einem großen Korbtalent ist der Junge trotzdem gesegnet. Also da ist auch ein bisschen Bundesliga dabei beim Africa Cup of Nations. Und ich muss einfach nochmal, weil es der Vollständigkeit gehört, Marokko schlägt ja Kamerun. Und bei Kamerun kein geringer als Brian Mbeumo, ne, dein Lieblingsspieler,
ja.
Von Man United für 75 Millionen gewechselt. Und Carlos Baleba von Brighton, der wahrscheinlich jetzt im Sommer für 70 Millionen Brighton verlassen wird. Also das sind halt auch schon, ich sag mal, die Spieler der Teams sind mittlerweile alle in Europa angekommen.
Ja.
Ne, da sind wenige, die noch unterm Radar sind. Also wenn du da, ich sag mal, wer regelmäßig sein FIFA-Manager oder FIFA anschmeißt, der wird die Namen alle kennen.
Mhm.
Und das ist, wie gesagt, also ich finde es extrem geil, dass die Afrikaner so viel Arbeit in ihre Nachwuchsarbeit stecken, um eben diese Gap aufzuholen zu Europa.
Ja.
Weil es macht einfach die europäischen, europäischen Turniere, natürlich die Weltturniere und natürlich auch den Africa Cup of Nations einfach noch viel geiler, wenn du dann einfach, ich sag mal, so ein in Anführungszeichen Nischenturnier anmachst und die aber trotzdem einfach geilen europäischen Fußball zocken.
Ja.
Es ist halt einfach ein geiles, weiteres Fußballprodukt, was einfach dazukommt for free sozusagen.
Das ist quasi wieder wie die das Esken Center
ja.
Mit Mango, der dazukommt. Zu 96 ist das eben auch in vielen anderen größeren Städten oder in Regionen in Afrika so. Die Scouts für den Bereich Afrika sind gut informiert. Die Spieler haben gerade in Afrika keine so großen Vereine, an die sie sich genau. binden. Das heißt, die binden sich häufig an große europäische oder auch ja, asiatische oder hier halt eben, das könnte dann ja auch eine Perspektive sein, arabische Vereine sich zu binden,
ja.
Um dort als Juwel dann quasi so angefangen werden, sie zu schleifen. Ich denke, der Africa Cup ist ein ganz gutes Zeichen, ein ganz gutes Indiz dafür, wie stark die afrikanischen Mannschaften tatsächlich sind. Und deswegen die große Empfehlung nicht nur an jeden, der hier zuhört, sich das mal anzuschauen, sondern auch an unseren Bundestrainer, da genau hinzuschauen, denn am Ende trifft auch Afrika möglicherweise auf Deutschland
naja, wir
in dieser Weltmeisterschaft.
Gegen die Elfenbeinküste spielen wir ja garantiert. Den
vorherigen,
ne?
Richtig, genau, in der
und,
Gruppe.
Ja, also ich sag mal, wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir dann irgendwie auf ein Algerien oder Marokko Nigeria dann ja. im was ist das, 32. Finale,
ja.
Also in der Runde der letzten 16,
mhm.
In der Runde der letzten 32 brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir da noch auf so einen afrikanischen Brocken treffen.
Ja, ne, also, der uns dann richtig Magenschmerzen bereiten kann oder sogar dafür sorgen kann, dass man rausfliegt. Also da wäre ich sogar so optimistisch, dass diese afrikanischen Teams gerade in den wirklichen Weltturnieren dann auch alles zeigen wollen, alles reinwerfen. Und ich erinnere nur, wie gesagt, an Ghana, ja, die gegen Uruguay dann knapp rausfliegen. Wegen einer Unsportlichkeit.
Das war das Handding von Suarez.
Ja, genau, so ist es. Also nicht zu verachten. Philipp, dein Tipp für das zweite Spiel.
Ja.
Nigeria gegen Marokko.
Ich glaube, Marokko macht's am Ende. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass Marokko das macht und dann wird's ein. Das muss mir bei Geografie mal helfen. Ist es ein Nachbarschaftsduell? Ägypten gegen Marokko?
Gegen Marokko? Nein.
Oder ist da Algerien noch dazwischen, ne?
Oh, Algerien, Tunesien ist, ah, ja, da noch Tunesien dazwischen. Ist noch dazwischen. Ja.
Gut, Schande auf mein Haupt. Ein Glück, dass wir kein Geografie-Podcast sind.
Ouagadougou.
Ja, genau. Das war mein einziger Treffer, den ich gelandet habe. Ja. Ich glaube, es wird ein reines nordafrikanisches Duell. Ich glaube, Marokko einfach mit den Hakimis und Brahim Diases dieser Welt. Das ist schon, glaube ich, noch ein Ticken zu hart für die Nigerianer.
Eine Etage zu hoch, ja. Ja,
ich glaube schon.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, am Ende wird sich Ägypten durchsetzen gegen Marokko in einem knappen Spiel. Kann es sogar gut vorstellen, dass auch Marokko eine gute Chance drauf hat,
ja,
den Titel dieses Jahr zu holen. Letztes Jahr, wie gesagt, die Elfenbeinküste, unser nächstjähriger Gegner, also auch jetzt nicht zufälligerweise da was gewonnen.
Nein.
Sondern auch aufgrund von guter Leistung und einem guten Kader. Es lohnt sich, im Africa Cup einzuschalten. 18. ist das Finale. Insofern mal entspannt am Sonntag auf der Couch setzen und ein bisschen Africa Cup gucken. Lohnt sich für jeden Fußballfan. Philipp,
ja,
wir sind am Ende unserer, ja, heutigen ersten Folge im Jahr 26, ja, in der Staffel 2.
Und es macht genauso viel Spaß wie im letzten Jahr auch.
Wir knüpfen da an, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Für all diejenigen, die nicht genug von Phrasensport bekommen, wir haben im letzten Jahr eine Halbzeitfolge aufgenommen, eine Sonderfolge. Hört da auch mal rein. Hört zu, wie wir über die Halbzeitbilanz der Teams in Europa sprechen, ja, eine große Europa-Rundtour machen quasi. Und wenn euch dann immer noch nicht genug ist, was dann schon fast kaum noch möglich ist, nach wirklich intensiven 1,5 Stunden,
ja,
Philipp, wo kann man uns denn noch erreichen?
Also ihr könnt uns natürlich immer gerne bei Insta schreiben. Ansonsten sind wir natürlich bei Apple Podcast und Spotify. Klar, das eine hört ihr gerade, das andere findet ihr uns auch. Ansonsten haben wir auch Bock, mit euch zu schreiben. Ne? Also wenn ihr irgendwie bei Insta uns mal sucht, Wünsche äußert, wenn ihr ein Thema habt, wo wir unseren Senf dazugeben.
Ja, oder das für euch auch mal recherchieren, ne? Also
genau,
auch mal den Hintergrund beleuchten, wie gesagt, auch mal bei Frankfurt reinschauen oder Fortuna Sachsen-Ross wegrecherchieren. Genau. Da haben wir auch Lust drauf. Insofern meldet euch. Wir freuen uns über eigentlich alles, was ihr uns zusendet. Kritik, Lob, Fragen oder einfach Liebesbriefe. Ist auch in Ordnung.
Ja, und bevor wir euch gleich alleine lassen, vielleicht noch der Hinweis. Alle unsere Folgen stehen auch alleine. Also die bauen nicht aufeinander auf. Wir haben immer geschlossene Themen.
Ja.
Also natürlich haben wir ab und zu mal einen Rückgriff, ne? Aber ihr könnt alle Folgen nochmal erneut hören oder wenn ihr eine vergessen habt, hört gerne rein. Das ist nicht so wie bei Stranger Things, wo ihr das alles hintereinander hören müsst, sondern ihr könnt zwischendurch immer mal wieder eine Folge hören. Natürlich lohnt es sich, ne? Muss ich jetzt sagen an der Stelle. Aber wir stecken da viel Arbeit rein und sind immer höchst motiviert und freuen uns natürlich über jeden von euch, der bei uns reinhört. Und in dem Sinne sag ich Ciao und wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dahin.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.